Guten Morgen. Ich mag das gar nicht, wenn man hier mit elektronischen Geräten, ich hasse das. Aber ich habe keine Uhr dran und mein Handy vergessen und habe zufällig das Notebook dabei. Also ich brauche das eigentlich nur als Uhr. Nur, dass ihr euch da nicht wundert. Extrem unpraktisch alles. Ich habe eigentlich was anderes vorbereitet, aber vielleicht, ich denke, das passt eigentlich besser, wenn wir uns diesen Text aus Jesaja 58 nochmal angucken, den der Edgar gerade gelesen hat und die Diana darauf hingewiesen hat. Nicht, weil jetzt Fastenzeit ist, ich habe wenig Bezug zu den durch Großkirchen erfundenen und ja, Zeiten da, also das hat alles seinen Sinn. Dieses Kirchenjahr ist eine tolle Sache an sich, weil die Heilsgeschichte Jahr für Jahr dargelegt wird. Eine ja, gute Sache und einige gute Anhaltspunkte, aber nichts, an das wir gebunden sind. Wir sind ja nicht umsonst eine Freikirche, da können wir uns auch gewisse Freiheiten rausnehmen. Dennoch ist es gut, sich diese Sachen, die da so im Jahreslauf passieren, nochmal anzugucken und auch diese Fastenzeit. Da was Positives draus zu ziehen. Jesaja 58, daraus, wo der Edgar jetzt zweimal gelesen hat, es geht los. Rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück, erhebe deine Stimme wie eine Posaune und tu meinem Volk seine Übertretungen kund und dem Haus Jakob seine Sünden. Und doch fragen sie nach mir Tag für Tag und begehren, meine Wege zu kennen, wie eine Nation, die Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Fordern Sie von mir gerichtete Gerechtigkeit, begehren die Nähe Gottes. Und dann kommt das, was der Edgar gelesen hat, und dann kommt das, was er später gelesen hat. Also die Teile sind ein wenig vertauscht. Warum haben wir gefastet und du hast es nicht gesehen? Unsere Seelen kasteit und du hast es nicht gemerkt. Siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und drängt alle eure Arbeiter. Siehe, zu Streit und Zank fastet ihr. Und um zu schlagen mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Ein Tag, an dem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie eine Binse und Sacktuch und Asche unter sich zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht dies ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Die Schlingen der Bosheit zu lösen, die Knoten des Jochs loszumachen, und gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen, und dass er jedes Joch zersprengt. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen, und dass du verfolgte Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst, und dich deinem Nächsten nicht entziehst, dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte, und deine Heilung wird schnell sprossen, und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen, die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Dann wirst du rufen, und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Das ist einer der Abschnitte im Alten Testament, in dem Gott bemängelt, dass Religiosität und äußerlich gelebter und praktizierter Glauben, also religiöse Praktiken und das Leben nicht zusammenpassen. Und das ist was der Herr aufs Schärfste verurteilt, auch im Neuen Testament. Im Neuen Testament sterben deswegen Leute. Wir denken ja immer, ja, Alter Testament oder man denkt manchmal so, Altes Testament, der schlimme Gott, der irgendwie Menschen das Leben nimmt und Krieg und alles. Und im Neuen Testament, dann kommt Jesus und alles ist so kuschelig und friedlich. Der Zorn des Lammes, den uns das Neue Testament in der Offenbarung beschreibt, ist viel schlimmer, viel, viel schlimmer als das, was der Herr zu Zeiten des Alten Testaments gemacht hat. Und dieser Gott hat sich nie gewandelt. Es waren nur verschiedene Heilszeiten, wo Gott verschieden gewirkt hat, wo er verschiedene Völker auserwählt hat. Jetzt die Zeit, wo aus allen Völkern Menschen zum Glauben kommen können, errettet werden können, Gnadenzeit. Aber er selber, er hat sich nie geändert. Er hat sich nie gewandelt. Und so ist es auch im Alten und im Neuen Testament gleich, dass Gott keinerlei Gefallen daran hat, wenn man äußerlich Religion praktiziert und das Leben, das Miteinander, das Behandeln anderer Menschen nicht dazu passt. wenn man diesen Text jetzt so oberflächlich liest oder sich auch nur ein paar Verse anguckt, dann denkt man, es geht ja darum, dass Gott bemängelt, dass Leute sich äußerlich kasteien, fasten und sich quasi selber keinen Gefallen tun, also hart mit sich selber sind und traurig sind deswegen und niedergeschlagen und ja, sie essen nichts und hocken sich in ein kaltes Sacktuch und machen äußerliche Zeichen der Buße und dass Gott es eigentlich gar nicht will, dass man sich selber sowas antut. Aber darum geht es hier in diesem Kapitel überhaupt nicht. Das, was Gott nicht gefällt, ist das, was er hier sagt. Sie haben gefastet und zu Streit und Zank fastet ihr, um zu schlagen mit boshafter Faust. Und dann beschreibt er die Dinge, die sie tun, trotz Fasten. Und es geht auch noch weiter. In Jesaja und auch vorher wird es schon beschrieben. Das ist das, was Gott auch da nicht gefällt. Also es ist nicht so, dass Gott sagt, ah, ihr kasteilt euch das selber und ja, seid hart zu euch selber und es gefällt mir eigentlich gar nicht, sondern macht lieber dies und jenes. Das, was er bemängelt ist, auf der einen Seite werden Arbeiter bedrückt, werden andere schlecht behandelt, schlimme soziale Ungerechtigkeit. Und es ist diesen Menschen hier völlig gleichgültig. Ungeachtet dessen, dass sie mit anderen Menschen sehr schlecht umgehen, praktizieren sie Religion, kleiden sich in Sacktuch und Asche, machen einen Fasten und erhoffen sich dadurch die Nähe Gottes und dass Gott ihnen irgendwie begegnet und dass er irgendwie Wohlgefallen daran hätte. Und das ist das, was er hier bemängelt. Es ist wichtig zu verstehen, Gott bemängelt hier nicht, Menschen kasteien sich, müssten sie gar nicht, mir gefällt es auch so, sondern er bemängelt, Menschen bedrücken andere, behandeln sie richtig schlecht, streiten und zanken, widerspiegeln nicht das, was er will, passen nicht zu ihm von ihrem ganzen Leben und dem, wie sie sich verhalten und dann tun sie so auf demütig und auf bußfertig und kleiden sich in Sacktuch und Asche. Das ist das, was ihm nicht gefällt. Deswegen, ich wollte es nochmal klarstellen, nicht, dass wir das immer so für uns als Rechtfertigung nehmen und sagen, ah, ich könnte jetzt fasten und ich könnte jetzt, aber Gott hat auch da gar keinen Gefallen dran, sondern ihm ist doch viel wichtiger, was in meinem Herz ist. Darum geht es hier nicht. Es geht hier darum, dass Menschen leben wie die Sau und meinen, sie können gleichzeitig Religion praktizieren und Gottes Nähe dadurch irgendwie erreichen. Und es ist unmöglich, die Nähe Gottes zu erreichen, wenn unser Leben nicht in absolutem Einklang mit ihm ist. Wenn irgendwas an uns falsch ist, irgendeine Sünde da ist, ist es unmöglich, irgendeine Art Gemeinschaft mit Gott zu haben. Sagt uns die ganze Bibel. Und deswegen machen wir das hier, dieses Abendmahl, wo wir uns daran erinnern, weil es für uns alle unmöglich ist, für jeden irgendwie in die Nähe Gottes zu kommen, irgendwie in Gemeinschaft mit ihm zu treten. Deshalb kam Jesus als Sühnung für unsere Sünde, 1. Johannes 4, Vers 10, als Sühnung für unsere Sünden, um diese ganze Sünde, all das Schlechte an uns wegzunehmen, damit es überhaupt möglich wird, in die Nähe Gottes zu kommen, Gemeinschaft mit ihm zu haben. Hier in diesem Jesaja Kapitel, also 58, ein Vers vorher, ein ganz wichtiger Vers, den man sich auch merken kann fürs ganze Leben, Jesaja 57, Vers 20 und 21. Aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein. Und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede den Gottlosen, spricht mein Gott. Gottloses Handeln passt nicht zu ihm. Und es ist nichts, was Gott scheußlicher findet und härter verurteilt, wie wenn gottloses Handeln dann zusammenkommt mit praktizierter Religion. Wo Leute Rituale ausüben, wo Leute seinen Namen im Mund führen, sich fromm stellen und das Leben passt nicht dazu. Wie krank und pervers und abartig sind zum Beispiel diese Missbrauchsskandale, von denen man immer wieder hört und die seit Jahrhunderten systematisch verdeckt werden und die bis heute nicht so aufgearbeitet werden, wie es eigentlich gehört. Diese Missbrauchsskandale, vor allem in der katholischen Kirche. Wie widerwärtig ist es, Kinder zu missbrauchen und sich dann hinzustellen, Religion auszuüben, von Jesus zu reden, sogar von Jesu Tod, von Abendmahl, Messe zu feiern, mit missbrauchten Menschen, wie krank und wie pervers ist das? Und wie viel macht, was macht es mit diesen Menschen, dass das zusammengebracht wird, das Heilige, das Gute, das Göttliche, mit dieser Perversion und diesem Kranken? Und Gott wird solche Dinge richten. Er wird sie so schlimm richten, wie wir uns das nicht vorstellen mögen. Die Hölle ist real. Ewige Verdammnis, ewige Qualen, ewige Folter für all diese Menschen, die mit diesen Sünden sterben. Das ist übrigens das, was mich das überhaupt aushalten lässt, wenn man sich anguckt, was in dieser Welt los ist. Wenn man sich dieses ganze Unrecht anschaut. Und dass es nicht gesühnt wird, dass es in dieser Welt nicht gesühnt wird, sondern all das, was hier beschrieben wird, diese furchtbaren Dinge, sie werden in dieser Welt nicht gesühnt. Jetzt ist wieder dieser, wo in Osnabrück ein 30-jähriger Flüchtling ein 15-jähriges Mädchen vergewaltigt hat, kommt frei, weil er ist auf dem guten Weg, ein normaler Bürger zu werden. Außerdem hat er einen Job und ein Haus, eine Wohnung, ist ja alles dann prima. Und außerdem war die Vergewaltigung von der Gewalt her an der unteren Grenze dessen, was man noch eine Vergewaltigung nennen kann. Und da kocht mein Blut und denke ich mir, wie kann man sowas, wie kann man solche Urteile fällen? Und das Einzige, was mich dann beruhigt ist, Gott sieht es alles. Und ich brauche mir da gar keine Sorgen machen. Ich muss nicht richten. Gott sieht es alles. Und er wird richten. Und sein Gericht wird fürchterlicher und schlimmer sein als alles, was wir uns je vorstellen können. Gott hasst dieses Unrecht, er hasst diesen Umgang, wenn Menschen sich gegenseitig quälen, bedrücken, böse zueinander sind. Und darum zeigt uns auch hier, was ein richtiges Fasten ist. Und das ist jetzt kein Ersatz für diese Praxis des Fastens, sondern er kritisiert, dass hier Fasten, Religionsausübung zusammenkommt mit Unrecht. Stattdessen sollte es zusammenkommen mit dem, was er hier schreibt. Ist nicht das ein Fasten, an dem ich gefallen habe, die Schlinge der Bosheit zu lösen? Die Knoten des Jochs, wenn ein Mensch bedrückt ist durch Gewalt, durch Unrecht, durch ja, soziale Missstände, dort einzugreifen und zu helfen, den gewalttätig Behandelte als Freie zu entlassen und jedes Joch zersprengen, das Brot dem Hungrigen brechen, verfolgte Elende ins Haus führen. Und wenn du Nackte siehst, dass du ihn bedeckst und dich deinem Nächsten, oder Fleisch, wie der Edgar vorhin gelesen hat, man kann auch Nächsten übersetzen, nicht entziehst. Das ist das, was man heute so unter dem Schlagwort soziale Gerechtigkeit zusammenfassen würde, dass man guckt, dass es denen, denen schlecht geht, besser geht. Und dann gibt es auch im religiösen Bereich welche, die nichts anderes mehr vorhaben als soziale Gerechtigkeit herstellen. Das wird aber in dieser Welt niemals passieren. Das sagt die Bibel ganz nüchtern. Es wird nie Gerechtigkeit geben. Es wird Arme und Unterdrückte und Bedrückung geben bis zum Ende dieses Planeten, bis er endlich in Feuer aufgelöst wird und Gott eine neue Welt draus macht. Und es ist kein Widerspruch, dieses soziale Handeln, diese soziale Verantwortung, die wir als Christen haben, das ist kein Widerspruch zu einem Leben in, zu einem geistlichen Leben in geistlicher Praxis. Also das wird manchmal so ein bisschen getrennt, dass die einen sagen, was nützt uns diese ganze Religion, was nützt uns Bibellesen, Gottesdienst feiern, das alles. Viel wichtiger ist doch, dass man sich um die Armen und Schwachen kümmert und soziale Dinge tut. Und andere sagen, ja nee, dann sind wir nicht besser als irgend so ein humanistischer Verein. Wir haben ganz klare Gebote, was wir tun sollen, Gemeinschaft, Gemeinde, Gebet, Bibellesen, das ist genauso wichtig. Und manchmal wird das ein bisschen gegeneinander ausgespielt. Und das, diese Praxis ist nicht das, was Gott will. Das Leben muss zusammenpassen. Der Glaube, das, was wir ausüben an Religion, das muss zu dem passen, wie wir mit anderen Menschen umgehen. Und das ist überhaupt kein Widerspruch. Das Neue Testament, der Jakobusbrief zum Beispiel, macht uns das ganz klar deutlich, dass Glauben ohne Werke tot ist. Und wenn das ist nicht nur einfach so eine Floskel, so, ja, Glaube ohne Werke, das ist tot. Und damit meint er, wenn du glaubst, ist es super. Und wenn du noch Werke dazu hast, ist es noch besser. Nein, er sagt, das ist tot. Tod ist tot. Das heißt, es hat ewige Verdammnis zur Folge. Es ist kein echter Glaube, kein rettender Glaube. Niemand, der keine Werke in seinem Leben hat, hat den Beweis, dass er gläubig ist. Sagt nicht ich, das sagt die Bibel. Schlagt das mal auf, guckt euch den Jakobusbrief an. Das ganze Neue Testament. Das muss zusammenpassen. Glaube und Handeln. Aus großer Verantwortung, nee, aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Das ist aus Spider-Man 1. Das ist nicht aus der Bibel. Nur, dass es da keine Verwechslung gibt. Aus großer Kraft, voll große Verantwortung. Das heißt, der Glaube, den wir haben, dieser Schatz, der uns anvertraut ist, der Glaube an Jesus mit der Sühnung unserer Sünden durch sein Opfer, die Befreiung aus diesem Gottlosen, dass wir eine Kraft haben und eine Möglichkeit haben, ein gottloses Leben zu überwinden und in der Kraft Gottes ein neues Leben zu beginnen, das hat eine große Verantwortung. Das ist nichts, was ich bei mir daheim in meinem stillen Kämmerchen alleine für mich haben kann und mich daran erfreuen kann, sagen kann, die Welt, die geht zwar alles in Bach runter und alles ist schlimm und überall ist es schlecht, aber ich habe ja meinen Glauben und damit geht es mir gut. Dieser Glaube ist eine riesige Verantwortung und er muss Konsequenzen haben. Muss mal gucken, ob ich noch lesen kann, was ich mir vorhin kurz auf diesen Zettel aufgeschrieben habe. Darauf wollte ich noch kurz eingehen, die Täuferbewegung. Ich habe das neulich schon mal angedeutet, ich beschäftige mich seit Monaten mehr oder weniger intensiv mit der Geschichte der Täufer. Das ist so entstanden hier in Deutschland, Schweiz zur Zeit der Reformation. War ja vor kurzem 500 Jahre Reformationsfest. Und im Jahr 2025 ist 500 Jahre Täuferbewegung. Das wird natürlich nicht so groß wie dieses Reformationsding, aber es gibt da im freikirchlichen Bereich schon einige, es gibt da so Wanderausstellungen, die man mieten kann und so weiter, einige Beschäftigung damit. Ich habe mich da damit unabhängig davon beschäftigt, es ist eine unglaublich inspirierende und lehrreiche Geschichte, was die Täufer oder Wiedertäufer erlebt haben. Das war quasi, also man nennt es auch den linken Flügel der Reformation oder die dritte Flügel der Reformation. Das waren Menschen, die angefangen haben, die Bibel zu lesen, zu sehen, wir sollten das auch tun, was da drin steht. Das, was die großen Reformatoren machen, ist zwar ganz nett, also dass sie die ganzen Irrlehren der katholischen Kirche da berichtigen, aber im Leben kommt nichts an, die leben wie die Sau. Die gehen genauso ins Wirtshaus oder zu Prostituierten oder sonst was, die leben wie die Sau. Die freuen sich jetzt zwar an dem Befreiungsschlag, den Luther da vollbracht hat, aber im Leben kommt nichts an. Und das war einer der Hauptgründe für die Täufer, dass die gesagt haben, das geht so nicht. Nachfolge, gelebte Nachfolge, tätiges Handeln. Und da war auch ganz viel dabei, wo man gegen soziales Unrecht angegangen ist. Zum Beispiel den Zehnt zu entrichten, wurde sich da geweigert an bestimmte Klöster, weil da waren Leute, die haben gehungert und hatten nichts zu essen und mussten aber den Zehnt entrichten. Und gegen viel zu soziales Unrecht ist da vorgegangen worden. Und was das Begeisterte an dieser Täuferbewegung ist, ist, dass da ein ganz einfacher, einfältiger Glaube, die Leute waren jetzt meistens nicht Hochstudierte, also manche schon, aber viele einfache Leute, die erkannt haben, was dran ist, die sich zu Jesus bekehrt haben, die sich aufgrund ihres Glaubens haben taufen lassen und die dann ganz praktisch Nachfolge gelebt haben im Alltag. Und das hat sogar ihren Feinden Respekt abgerungen. Dieses Zusammenkommen von Glaube und Leben. Das war das, was vorher, also durch die Reformation mit Luther, Zwingli und Calvin und so, die übrigens viel Dreck am Stecken hatten und für den ich persönlich sehr wenig halte, die hat so lehrmäßig einiges ins Lot gebracht, aber Glauben und Leben kamen so in der Gesellschaft nicht unbedingt zusammen dadurch. Wie auch, es bekehrt sich ja nicht auf einmal ein ganzes Volk, nur weil ein paar Leute ein paar Dinge richtig stellen. Und das war das, was in dieser Täuferbewegung geschehen ist, dass da Leute ganz einfältig die Bibel genommen haben, gelesen haben, was da drin steht, sich aufgrund dessen, was da steht, taufen haben lassen und in ihrem Alltag Feindesliebe praktiziert haben, Aufopferung für andere. Es gibt dieses berühmte Gemälde aus dieser Zeit, wo der, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, das ist so ein einer der Täufer, der ist geflohen, der wurde verfolgt, also es gab ganz viel Täuferverfolgung in Deutschland und der Schweiz zu der Zeit, sind mehr Leute auf den Scheiterhaufen übrigens durch die reformatorische Anweisung und durch lutherische und reformatorische, auf den ja geheiß gestorben, als durch die katholische Kirche. Das ist auch so ein unbekannter Fakt. Auf jeden Fall flieht er dann über so einen zugefrorenen Kanal. Die Häscher verfolgen ihn und einer der Verfolger bricht ein in den Kanal, also in das gefrorene Wasser, wird er ertrunken. Und was macht dieser verfolgte Täufer? Er dreht rum, zieht ihn aus dem Wasser, rettet ihn. Was machen die mit ihm? Sie lassen ihn natürlich nicht laufen, sondern nehmen ihn deswegen dann mit und verbrennen ihn auf dem Scheiterhaufen. Aber es war gelebte Feindesliebe. Dem war das Leben seines Feindes, der ihn gerade verfolgt, ihm ans Leben will, wichtiger wie sein eigenes Leben. Aufgrund seines Glaubens an Jesus, weil er wusste, Jesus ist für mich gestorben, er hat alles für mich gegeben. Ich habe in dieser Welt, hält mich nichts mehr und die Nachfolge ist mir mein ganzes Leben wert. Und das ist ein Fasten, wie es Gott gefällt, wo Glauben und Leben zusammenpassen. Bedingungslose Nachfolge, Aufopferung für andere, der Kampf gegen das Unrecht, zusammen mit dem Glauben an den Herrn. So viel dazu als Gedanke zu diesem Jesaja-Kapitel. Dann wollen wir jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Und das Abendmahl ist dieses eine große, ja, ich will es jetzt Sakrament nennen, das hört sich so komisch an, also dieses, das, was der Herr uns verordnet hat, um uns daran zu erinnern, was das größte und wichtigste Ereignis in der Menschheitsgeschichte ist und was der Grundstein unseres Glaubens ist, was überhaupt dazu führt, dass wir befähigt sind, ein neues Leben zu führen, nämlich die Vergebung unserer Sünden, die Befreiung aus Schuld, die Sühnung unserer Sünde. Ohne das ist der Versuch, ein gutes Leben zu führen, ein gerechtes Leben zu führen, nur Krampf und zum Scheitern verurteilt. Wir können uns nicht gerecht machen. Die Grundlage dafür ist das, dass Jesus, unser Herr, für uns gesühnt hat. Und so feiern wir dieses Abendmahl als Andenken daran, als Gedächtnis daran und als Verkündigung dessen. Jesus starb für unsere Sünden. Sein Blut hat er vergossen für uns. Und dadurch ist Befreiung, neues Leben, neue Kraft möglich. Ich würde den Edgar bitten, dann nach vorne zu kommen und mir zu helfen beim Austeilen des Abendmahls. Bevor wir das gleich feiern, lese ich noch die Einsetzungsworte aus 1. Korinther 11. Dann dürft ihr nach vorne kommen in Gruppen, vielleicht so 10, 12 Leute immer, und wir nehmen hier gemeinsam das Abendmahl. Eingeladen dazu ist jeder und jede, die Jesus bekennt als ihren Herrn und Heiland und Erretter. Wir prüfen jetzt hier, also nicht die Leute, wer hier teilnehmen darf, jeder muss das für sich selber wissen. Bekenne ich, dass Jesus der Herr ist? Glaube ich, dass er für mich gestorben und auferstanden ist? Dann bist du herzlich eingeladen, hier teilzunehmen. 1. Korinther 11, ab Vers 23. Da schreibt Paulus: Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, in der er überliefert wurde, Brot nahm und, als er gedankt hatte, es brach und sprach: Dies ist mein Leib, der für euch ist. Dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Amen.